HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Die Bilder vom 19. Dezember vor einem Jahr sind vielen von uns noch sehr präsent. Der Attentäter Anis Amri raste mit einem gestohlenen LKW in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. 12 Menschen kamen bei dem Anschlag ums Leben, knapp 100 wurden verletzt, zum Teil schwer. Seit März ist Kurt Beck Opferbeauftragter der Bundesregierung. Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz hat viele Gespräche geführt mit den Hinterbliebenen und Opfern des Anschlags und auch ihre Wut und Enttäuschung über den Staat zu spüren bekommen. Er hat jetzt seinen Abschlussbericht vorgelegt, in dem er der Politik Vorschläge macht, wie der Bund besser auf Terrorattacken reagieren und Betroffenen helfen kann. Ich habe Kurt Beck in seinem Büro in Berlin getroffen. Für HR Info das Interview. Herr Beck, Sie haben Ihre Arbeit im März aufgenommen, 2,5 Monate nach dem Anschlag, was viele Angehörige ja schon als zu spät empfunden haben damals. Wie sind Sie vorgegangen, um das Vertrauen dieser Menschen zu gewinnen?
Ich will zunächst sagen, es war zu spät. Ich bin am 8. März von der Bundesregierung durch Kabinettsbeschluss bestellt worden, habe dann am gleichen Tag meine Arbeit aufgenommen. Aber es musste vieles aufgearbeitet werden, was eben an Vertrauen schon verloren gegangen war. Ich habe dann die Menschen, die betroffen waren, wenn sie dies wollten, daheim besucht. Also ich habe nicht eingeladen ins Ministerium. Einzelne kamen auch hierher, aber im Wesentlichen bin ich durch die Republik gefahren und habe die betroffenen Menschen daheim aufgesucht und mit ihnen geredet.
Wollten denn alle mit Ihnen reden?
Es gab einige Leute, die sagen, wir kommen selber zurecht. Das ist ja auch richtig und gut so. Aber die ganz große Zahl der Hinterbliebenen und der Verletzten oder deren Angehörige, die wollten mit mir reden.
Ich kann mir vorstellen, dass die Gespräche zum Teil sehr emotional waren. Viele Betroffene sind ja immer noch sehr traumatisiert. Gab es Situationen, Besuche, die Ihnen bis heute noch im Kopf umherspuken, die Sie bis heute nicht losgelassen haben?
Eigentlich alle. Ich habe ganz viele dieser Gespräche noch gegenwärtig und könnte die Inhalte wiedergeben.
Sagen Sie bitte mal ein Beispiel.
Ich denke an die junge Frau, die gerade ihr Studium begonnen hatte und beide Eltern verloren hat, ganz allein dastand. Gott sei Dank haben Freunde ihrer verstorbenen Eltern sich um sie gekümmert, ihr Freund auch, aber sie ist halt allein auf einmal. Und so solche Gespräche, die vergisst man nicht. Oder der Besuch bei einem Schwerstverletzten, der ein Leben lang wahrscheinlich schwerstbehindert im wahrsten Sinne des Wortes bleiben wird, außer Augenbewegungen geht nichts gesteuert. Mhm. Ich war da im Krankenhaus und sein Lebenspartner war mit dabei und ich habe gesehen, wie rührend sich der Lebenspartner kümmert, aber man hat halt auch dann vor Augen, wie lang bei einem gerade 40-Jährigen das Leben noch ist, wenn man so eingeschränkt ist.
Wie kann man da überhaupt Hoffnung machen oder Hilfe anbieten? Das muss doch unheimlich schwierig sein in so einer Situation.
Es geht, glaube ich, zunächst mal darum, da zu sein, zuzuhören und dann Schritt für Schritt zu gucken, wo kann man unterstützend tätig sein, durch Therapie, durch entsprechende Vermittlung von fachlichen Gesprächen mit Psychotherapeuten und wem auch immer. Aber es geht dann auch eben darum, die materielle Unterstützung mit organisieren zu helfen.
Wenn Sie darüber sprechen, legen Sie die Stirn in Falten. Man sieht immer noch, dass Ihnen das sehr, sehr nahe geht. Haben Sie auch Wut gespürt bei den Betroffenen? Wut zum Beispiel darüber, dass der Terrorist Anis Amri vor der Tat ja hätte festgenommen werden können, dass der Staat eben nicht verhindern konnte, dass er als Top-Gefährder mitten in Berlin auf einem Weihnachtsmarkt einen Anschlag verübte?
Ja, natürlich. Es gab immer wieder eine Mischung zwischen Entsetzen, zwischen Trauer und Wut. Und derjenige, der halt da ist, der sozusagen den Staat, die Gemeinschaft, wie auch immer repräsentiert, kriegt das dann auch ab. Aber ich glaube, das muss man ertragen. Ich habe mich immer versucht, in die Lage zu versetzen, zu überlegen, wie würde ich denn reagieren, wenn mein Sohn oder meine Frau betroffen gewesen wären.
Hinzu kommt ja, dass stückchenweise bis heute immer neue Details herauskommen, welche Pannen passiert sind, auch bei den Ermittlungsbehörden, dass da offenbar auch Fehler vertuscht wurden. Amri wurde ja eigentlich observiert, er war bei den Behörden bekannt, nur offenbar hat die Zusammenarbeit untereinander nicht funktioniert. Er war einige Male sogar in Haft, aber trotzdem hat man dieses schlimme Attentat nicht verhindern können. Wie bringt man sowas den Angehörigen bei, dass der Staat da so versagt hat?
Wie will man das jemand erklären, die oder der seine Angehörigen verloren hat oder jetzt im Rollstuhl sitzt, nachdem er vorher gesund war? Man kann nur sich entschuldigen und darauf habe ich versucht hinzuwirken, diese Betroffenheit der Hinterbliebenen, der Angehörigen dann weiterzutragen. Und es ist zwischenzeitlich, das kann ich sagen, bei den deutschen Sicherheitsbehörden viel passiert. Ich hoffe, ausreichend viel, um eine Wiederholung eines solchen Fehlverhaltens zu vermeiden.
Dass Amri nicht gestoppt werden konnte, das ist ja die eine Seite, worüber sich die Angehörigen beklagt haben. Das andere ist aber, wie mit ihnen umgegangen wurde nach dem Anschlag.
In der Tat gab es da Verhaltensweisen, die zum Teil subjektiv, zum Teil aber auch objektiv nicht akzeptabel sind. Zu den subjektiven Problemen gehörte, dass Leute, die mit dabei waren am Breitscheidplatz, deren Angehörige unter die Trümmer geraten waren, natürlich hin wollten zu ihren Leuten, aber dann von der Polizei zurückgehalten worden sind. Das war unumgänglich, denn ein Terroranschlag kann natürlich damit verbunden sein, dass noch Sprengstoff auf dem LKW ist, dass weiter geschossen wird aus dem LKW, das alles war unklar. Da sind auch die Angehörigen eben nicht hingekommen, sind zurückgehalten worden. Das hat zum Umherirren und zu Traumata geführt. Das ist die eine Seite. Dann sind allerdings auch Dinge passiert, die nicht passieren dürfen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass Leute, weil nicht schnell genug eine Ansprechstelle da war, die ganze Nacht in Krankenhäusern herumgeirrt sind und ihre Angehörigen gesucht haben. Und das Schlimmste, 3 Tage noch nach der Tat wussten die Angehörigen nicht, wer unter den Toten ist. Dann kam die Polizei, hat Zahnbürsten und Haarbürsten geholt, um DNA-Proben zu haben. Und alle haben geahnt, aber niemand gewusst, was los ist. Eine furchtbare Situation. Zu all diesen Erfahrungen mache ich in meinem Abschlussbericht jetzt den Vorschlag, dass vor Ort eine gut sichtbare Ansprechstelle mit Besetzung durch Polizei und Vertreter der Rettungskräfte da ist, aber dass dort auch schon psychologische Betreuung und Notfallseelsorge da sind, die die Leute auffangen. Da wird man nicht alle Fragen beantworten können, aber das Umherirren, das hat natürlich die Angst und die Sorge und später auch die Traumata natürlich tief in die Seelen eingegraben.
Also es sind Ihrer Meinung nach ganz klar Fehler gemacht worden?
Wir waren ganz offensichtlich nicht ausreichend vorbereitet in Deutschland darauf, dass eine so schreckliche Geschichte hier auch mitten in unserer Hauptstadt oder irgendwo anders in einer Zentrale, wo viele Menschen sind, passiert.
Obwohl natürlich schon lange vorher gewarnt wurde vor Terrorgefahr in Deutschland, trotzdem.
Trotzdem, es lag nicht daran, glaube ich, dass man theoretisch nicht Abläufe besprochen hatte, aber es ist dann vielen über dem Kopf zusammengeschlagen und deshalb sage ich auch, solche Abläufe, so bitter es ist, dass man sich auf so etwas vorbereiten muss, müssen auch geübt werden. Ich habe mit der Bundesregierung auch darüber gesprochen und den Bundesinnenminister gebeten, ich werde es auch gegenüber den Länderinnenministern tun, zu sagen, das muss man halt auch üben, so bitter es ist, damit dann Mechanismen da sind, die eben solche Fehlverhalten vermeiden. Und so etwas Furchtbares, wie dass dann aus der Gerichtsmedizin Rechnungen verschickt worden sind für die Obduktion der Toten mit Mahnbescheid und Inkassoandrohung, wenn nicht bis zu einem bestimmten Datum bezahlt wird, das ist natürlich verheerend. Man hat sich entschuldigt dafür, das will ich dazu sagen, aber so etwas darf natürlich nicht wieder vorkommen.
Herr Beck, die Wut der Opfer und Angehörigen, das haben Sie, glaube ich, in Ihren Gesprächen auch zu spüren bekommen, richtet sich aber auch gegen die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es gab ja einen offenen Brief von Angehörigen aller 12 Todesopfer an Frau Merkel. Und darin werfen Sie der Bundesregierung politisches Versagen vor, sprechen von einer, Zitat, mangelhaften Antiterrorarbeit in Deutschland und beklagen vor allem, die Kanzlerin habe ihn auch fast ein Jahr nach dem Anschlag weder persönlich noch schriftlich kondoliert. Ist diese Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt?
Ich kann die Kritik verstehen. Ich habe das auch der Bundeskanzlerin in einem persönlichen Gespräch gesagt. Ich kann die Kritik verstehen, weil den Menschen vor Augen war, wie beispielsweise der französische Präsident mit den dortigen Situationen umgegangen ist.
Und als die Anschläge in Frankreich passiert sind, Ende 2015, da ist Frau Merkel mit dem damaligen Präsidenten Hollande ja auch Hand in Hand an der Spitze eines Trauermarsches durch Paris gezogen. Wie erklären Sie sich das, dass Sie das nach dem Anschlag im eigenen Land, dass sie sich da so anders verhalten hat?
Nach ihren Worten hat es damit zu tun, dass es ein Gespräch im Februar mit dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck gegeben hat und sie das sozusagen nicht doppeln wollte. Aber ich bin sicher, sie schätzt auch heute anders ein und es wird ja jetzt in den nächsten Tagen verschiedene Begegnungen geben.
HR-Info, das Interview mit Kurt Beck, Beauftragter der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Herr Beck, das hier ist unsere Interviewbox, die reiche ich Ihnen mal rüber. Die bringen wir jedem unserer Interviewgäste mit und wir bestücken sie entsprechend für jeden Gast. Wollen Sie mal bitte öffnen? Wissen Sie, was das ist?
Ich kann mit der Figur jetzt nicht sehr viel anfangen, muss ich sagen. Sie ist hübsch.
Es ist ein hellblau gestreiftes, monsterartiges Plüschwesen.
Erschreckend ist das Monster nicht.
Nein, das ist ein Sorgenfresser. Das ist ein Sorgenfresser für Kinder. Ein Kind kann seine Sorgen auf einen Zettel schreiben, dann den Reißverschluss aufmachen, den Zettel reintun und damit seine Sorgen abgeben.
Schöne Idee.
Ich habe mich gefragt, haben Sie sich in Ihrer Aufgabe als Opferbeauftragter auch manchmal selbst wie so eine Art Sorgenfresser gefühlt?
Ja, ganz eindeutig. Und es hat viele Nächte gegeben, wo ich manche Stunde wach gelegen habe, weil ein Sachverhalt halt beschäftigt und man sich fragt, hast du dich richtig verhalten? Kann man noch mehr machen, als schon eingeleitet ist? Das beschäftigt einen schon sehr.
Hätten Sie denn selbst für diesen Job auch so eine Art Sorgenfresser gebrauchen können, um sozusagen Ihre Sorgen irgendwo zu hinterlegen?
Manchmal schon, aber es kommt mir schon darauf an, dass nicht über mich geredet wird, weil wenn man einen Angehörigen verloren hat oder man im Rollstuhl sitzt, während man vorher vor dem Anschlag kerngesund war, dann sind das ganz andere Dimensionen der Betroffenheit.
Aber ich möchte schon noch mal eingehen auf Ihre Motivation, diese Aufgabe zu übernehmen. Sie sind ja, glaube ich, von Ihrer Veranlagung her schon mit so einer Art Kümmerer-Gen ausgestattet, behaupte ich einfach mal so. So ähnlich wie Ihr Freund Emil Morsch. Er ist ja der Gründer der ältesten deutschen Knochenmarkspenderdatei in Rheinland-Pfalz. Als ich zuletzt ein Interview mit ihm geführt habe, da habe ich Sie angerufen, weil ich gern von Ihnen ein Sätzchen haben wollte. Und das haben Sie auch gemacht. Sie haben ihn sehr gelobt für seinen unermüdlichen Einsatz.
Das hat er auch verdient.
Für andere. Er ist ein Macher. Aber sind Sie nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie er?
Da gibt es vielleicht gewisse Ähnlichkeiten, dass man eben nicht nur für sich Verantwortung hat, sondern auch für andere. Und wenn man Erfahrungen sammeln durften im Laufe eines Lebens, mit vielen Menschen Bekanntschaften hat, wenn man Abläufe doch einzuordnen weiß aufgrund langer beruflicher, politischer Tätigkeit, dann ist es, glaube ich, gut, wenn man diese Erfahrungen auch zur Verfügung stellt, wenn andere Menschen Hilfe brauchen.
Ich habe mich trotzdem gefragt, warum hat er damals das Angebot angenommen, Opferbeauftragter zu werden? Sie hatten vor 2 Jahren einen leichten Schlaganfall und davor auch schon gesundheitliche Probleme. Warum haben Sie es trotzdem gemacht?
Ich glaube, ich hätte mir selber nicht verziehen, wenn ich Nein sage, aus Rücksichtnahme auf sehr persönliche Dinge. Ich hätte wahrscheinlich mehr Betroffenheit gehabt im Falle des Neinsagens und die Frage mir immer wieder gestellt, hättest du nicht doch etwas tun können? Insoweit, ich habe nicht bedauert, Ja gesagt zu haben, aber es war manchmal nicht einfach.
In diesem offenen Brief, den wir eben schon angesprochen haben, den Angehörige aller 12 Todesopfer an Angela Merkel geschrieben haben, gibt es auch eine Passage über Sie. Man sei Ihnen für Ihren Einsatz sehr dankbar. Und dann heißt es, leider seien Sie jedoch nicht mit Ressourcen ausgestattet, um effektiv helfen zu können. Und weiter, Zitat, so bleibt ihm als eingesetzten Vertreter der Bundesregierung teilweise auch nichts anderes übrig, als Spendenorganisationen um Hilfe für Betroffene zu bitten. Haben Sie das selbst auch so empfunden?
Nein. Ich will darauf hinweisen, es gibt doch auch staatlicherseits einen Härtefonds, es gibt das Opferentschädigungsgesetz, es gibt die Verkehrsopferhilfe und wir konnten ziemlich viel organisieren. Es sind bisher ohne Rentenleistungen und so weiter, die in vielen Fällen noch im Gange sind, rund 2 Millionen Euro an die Opfer ausgezahlt worden. Und keine der Leistungen ist daran gescheitert, dass nicht ausreichend Geld in den entsprechenden Kassen war. Es gibt Regelungen, dass in Todesfällen für die Angehörigen bei Eltern-Kind-Verhältnis, bei Partnerverhältnissen 10.000 Euro pro Person, bei Geschwistern 5.000 gezahlt werden. Diese Beträge sind zu niedrig festgesetzt. Das will ich auch verändert haben. Das habe ich jetzt gerade auch öffentlich vorgeschlagen und die Bundesregierung hat mir Unterstützung zugesagt, der Bundestag auch. Es wird gerade im Bundestag beraten über einen Antrag der Fraktionen von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen, zur Unterstützung meiner Vorschläge. Also ich sehe das ein ganzes Stück objektiver, aber als Betroffener muss man nicht immer alles objektiv abwägen. Das sind natürlich Eindrücke auch prägend. Ich halte nichts von diesen Versprechen, schnell, unbürokratisch und ohne Aufwand und Prüfung. Das ist den Leuten was vorgemacht. Ich mache zu lange Politik, um so etwas zu versprechen, weil ich weiß, es geht nicht. Und deshalb lieber ehrlich, deshalb eine Ansprechstation, die dauerhaft da ist, in Nachfolge meiner jetzigen Einrichtung, wo sich die Leute mit allen ihren Sorgen hinwenden können und wo ihnen geholfen wird, wo sie unterstützt werden und eine Verbesserung der Rechtsansprüche auf entsprechende Leistungen.
HR-Info, das Interview mit Kurt Beck, Beauftragter der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Wenn man jetzt nochmal schaut auf die vielen Fehler, die gemacht wurden im Umgang mit den Opfern und den Hinterbliebenen, mangelt es Deutschland vielleicht auch an einer gewissen Kultur, sich um die Opfer zu kümmern? Schauen wir zu sehr auf die Täter?
Das glaube ich nicht. Es entsteht manchmal der Eindruck in der öffentlichen Berichterstattung, dass es so wäre. Aber das Bemühen war durchaus da. Es war, glaube ich, kein böser Wille, aber wir hatten einfach einen Erfahrungsmangel und das mündete dann darin, dass ich zu spät berufen worden bin. Mein Berliner Kollege Weber hat sich unglaublich bemüht, aber der hat allein gearbeitet, ohne einen Apparat und das alles hat nicht ausgereicht. Das lernt man. Schade, dass man es eben aus bitterer Erfahrung lernen muss. Aber nicht zu lernen, jetzt wäre natürlich der viel, viel schlimmere Fehler. Insoweit, ich glaube nicht, dass es an Zuwendung zu den Opfern fehlt. Ich will das auch daran festmachen, dass ganz, ganz viele Bürger aus Berlin und ganz Deutschland in unglaublicher Weise geholfen haben. Und ich habe gerade wieder jetzt nach den jüngsten Berichten Spendenangebote auf dem Tisch, die dann zusätzliche Hilfe bieten können.
Sie sagen, man musste lernen aus den Fehlern, man musste gewisse Dinge erstmal durchspielen. Aber was sagen die betroffenen Familien dazu? Es war ein Lernen um einen hohen Preis.
Natürlich, aber man kann ja nicht mehr rückgängig machen, was passiert ist. Insoweit, glaube ich, ist man gerade auch den Hinterbliebenen und den selber Betroffenen schuldig, dass man das, was sie sozusagen stellvertretend erleiden mussten für die gesamte Gesellschaft. In unserer Gesellschaft war ja gemeint mit diesem Terroranschlag nicht die Personen. Das ist der Unterschied zu irgendeiner Gewalttat sonstiger Art. Also insoweit sind wir den Betroffenen schuldig, dass wir wenigstens aus dem Erlebten für die Zukunft lernen.
Ihre Aufgabe als Opferbeauftragter endet im März 2018. Sie wollen bis dahin dafür arbeiten, dass die notwendigen Gesetzesänderungen dann auch kommen. Wir wissen allerdings noch nicht, ob wir bis dahin überhaupt eine neue Bundesregierung haben werden. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass Ihre Empfehlungen, Ihre Vorschläge nicht in irgendeiner Schublade versauern?
Ich habe auf dem Tisch einen Antrag von 4 Fraktionen des Deutschen Bundestages, wie gesagt CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen. Und ich gehe davon aus, dass das allemal, bei welcher Konstellation auch immer, eine Mehrheit im Parlament und damit eine Gesetzgebungsmehrheit darstellt. Aber über alle politischen Kräfte ist auch Einigkeit auf Regierungsebene, wie immer sich die zusammensetzt, dass diese Dinge vorangetrieben und umgesetzt werden. Und im Zweifelsfall werde ich zu mahnen wissen.
Und wenn eine GroKo zustande kommen sollte oder vielleicht eine KoKo, neue Kooperationskoalition, dann können Sie ja mit Ihren Parteigenossen von der SPD vielleicht Druck machen und denen auf die Finger schauen.
Davon können Sie ausgehen. Ich habe aber immer darauf geachtet, dass meine Aufgabe nicht parteipolitisch missdeutet werden kann. Aber ich werde die Verbündeten suchen im Interesse der Opfer und Hinterbliebenen, wo ich sie finde.
Lassen Sie uns zum Schluss noch mal ganz kurz auf den Jahrestag des Anschlags gucken. Am 19. Dezember wird der ja begangen. Da soll ein Mahnmal am Breitscheidplatz enthüllt werden mit den Namen der Toten. Wie wichtig ist für die Hinterbliebenen das Gedenken jetzt ein Jahr danach?
Sehr wichtig. Das habe ich erlebt in diesen Kuratoriumssitzungen, wo ja Vertreterinnen, in dem Fall waren es alles Damen, der Hinterbliebenen dabei waren als deren Vertreter. Und es ist immer wieder deutlich geworden, auch aus den Einzelgesprächen, dass man die Namen der Verstorbenen in Erinnerung rücken möchte. Und das wird an dieser Gedenkstätte so sein. An den Stirnseiten der Stufen werden deutlich erkennbar die Namen, und zwar einzelgestellt mit entsprechendem Abstand, eine große Rolle spielen bei dieser Gedenkstätte. Darüber hinaus wird sie in ihrem letzten Teil von den Hinterbliebenen mitgestaltet werden können.
Es wird ein Riss geschlossen, habe ich gelesen.
Es wird ein Riss geschlossen und das wird auch ein gestalterischer Akt sein. Und ich hoffe natürlich sehr, dass auch in späteren Zeiten dieser Riss, diese, ja, wenn man so will, Stolperkante, die da geschaffen wird, uns erinnert an die Verstorbenen und an die Gefahr, die von Terror ausgeht.
Werden Sie bei der Einweihung dabei sein?
Ja, selbstverständlich.
Und was glauben Sie, wird sich in diesem Moment bei Ihnen einstellen vom Gefühl her? Sowas wie Genugtuung oder Zufriedenheit, dann aus diesen schlimmen Erfahrungen doch das Beste gemacht zu haben, nämlich gelernt zu haben und für die Zukunft vorgebaut zu haben?
Ich weiß nicht, ob Zufriedenheit, ich fürchte sehr, dass manche der Hinterbliebenen und selber Betroffenen dort ihre Probleme haben werden, mit der Situation umzugehen.
Und, also der Schmerz wird noch
mal wie ich mich kenne, werde ich mehr darauf achten, als dass man bei einer solchen Gelegenheit dann sozusagen verarbeitende Gedanken im Vordergrund hat. Mehr als zu sagen, was in deiner Kraft stand, hast du versucht zu tun, um zu helfen, wird wahrscheinlich nicht da sein.
Dankeschön, Kurt Beck, für das Gespräch. Beauftragter der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova. Den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer auf hr-inforadio.de.